Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit.
Sehr wohl, dass da irgendwie was nicht stimmen kann im Lande. Unser Schwiegersohn ist American Footballer gewesen, war Vize-Europameister, hat bei den Vikings gespielt und hat sich sehr viele Sachen selber finanzieren müssen. Ich kenne das von anderen Sportarten auch, wo dann die Reisekosten irgendwie mitgetragen werden müssen, wo man sich Urlaub nehmen muss und so weiter und so fort. Hockey, was auch immer. Das heißt, es wird sehr wohl, und das gibt schon ja die Tendenz, das zu machen, aber der Sport hat nach wie vor meiner Meinung nach zu wenig Geld, das dort ankommt, nämlich in den Vereinen, wo es auch hingehört.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Mein Gast heute ist eine Persönlichkeit, ein Mann, der über viele Jahre den Sportjournalismus in Österreich geprägt hat. Begrüßen Sie mit mir den langjährigen Sportchef des österreichischen Rundfunks, Hans-Peter Drost. Servus und
Servus.
Schön, dass du da
Danke
bist heute.
Danke für die Einladung.
Danke. Lieber Hans-Peter, deine Biografie ist ja unglaublich. Du bist ja an sich ein Germanist, ein Gelehrter sozusagen. Du hast über Gelehrtenrepublik deine Diplomarbeit geschrieben, bist dann sehr geschwind zum ORF gekommen, warst, wenn ich das richtig sehe, von 1982 bis 1923 beim ORF in unterschiedlichsten Funktionen und dann viele, viele Jahre der Chef des Sports in Österreich. Wir werden ein bisschen auf die Biografie vielleicht noch dann zurückkommen. Du kennst das Unternehmen ORF von der Pike auf, du kennst den Sport und die Sportszenerie von der Pike auf. Wir haben jetzt in wenigen Wochen zwei große Sportereignisse, die Europameisterschaft im Fußball in Deutschland und die Olympischen Spiele. Wie steht es denn generell um den Sport international, weltweit? Was dürfen wir uns von diesen zwei großen Ereignissen erwarten?
Ja, noch einmal danke für die Einladung, der ich sehr gern Folge geleistet habe. Was kann man sich erwarten? Also ich glaube, dass es noch größer, noch bunter und noch viel mehr Information und das, was der Sport ja kann, nämlich auch Unterhaltung, geboten wird. Wenn wir zuerst anfangen mit der Fußball-Europameisterschaft, Fußball zieht immer. Fußball ist die Sportart, die weltweit die meisten Personen interessiert. Und der Fußball hat auch dieses Phänomen, dass man es a. relativ schnell begreift, wie das gespielt wird, und b. Sich da wirklich gut hineinleben kann und gut drüber reden kann und mitfiebern und mitzittern kann. Und es wird natürlich von denen, die das organisieren, bestmöglich aufgestellt. Und zwar auch nach dem Gesichtspunkt, wie unterhalte ich die Massen? Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Olympischen Spiele, die in einer Vielzahl jetzt von Sportarten daherkommen und auch an Städten, wenn man sagt, man hat also beim Eiffelturm, soweit ich das noch im Kopf habe, die Beachvolleyball-Veranstaltungen, man geht schwimmen vor einer Szenerie, die man herzeigen kann und dann beginnt das, was immer so ist, die Macht der Bilder. Das heißt, Bilder werden von diesen Veranstaltungen gezeigt. Natürlich wird der Ton auch mittransportiert, aber die Bilder sind das, was wirkt und das wird sehr, sehr in den Köpfen der Personen bleiben und da kommt auch kein Medium vorbei.
Ja. Du warst ja viele Jahre für die Bilder, natürlich auch für den Ton verantwortlich. Aber bleiben wir noch vielleicht ein bisschen bei diesen Großereignissen. Wie schwierig ist es denn heute, solche Großereignisse zu organisieren? Das ist doch unglaublich kapitalintensiv und
Also das ist extrem schwer, vor allem deshalb, weil ja immer mehr abgestimmt wird, ob Bevölkerungen in Ländern das überhaupt haben wollen. Und im Endeffekt geht jetzt die Tendenz schon in die Richtung, dass man sich leichter tut in Ländern, wo man halt ein bisschen mehr zentral steuern kann. Und das hat man ja bei den letzten Großveranstaltungen gesehen. Und es ist sehr kostenintensiv. Das ist völlig klar. In Frankreich ist es so, dass es, ich glaube, 80 oder 90% der Sportstätten sowieso schon gibt. Das heißt, da wird adaptiert, aber es ist kostet alles ohne Ende. Und natürlich dadurch, dass das kostet, brauchst du auch die öffentliche Hand. Da geht es um Versionen, wie werden öffentliche Verkehrsmittel organisiert und bezahlt, Transporte. Dann geht es in die Version, wo nächtigen die alle, wie tun die alle, wie werden da Wohnungen gebaut, ja, nein, welche Hotels gibt es. Und das ist natürlich eine Sache, wo extrem viel Sponsoring dabei ist. Bei der Euro sowieso, aber auch bei den Olympischen Spielen. Und das ist ein sehr interessantes Spannungsfeld zwischen, was erwartet sich quasi die Politik, die Öffentlichkeit, was erwartet sich der Veranstalter, was erwarten sich die teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler, was erwarten sich die Medien und wie passt dieser Erwartungsmix irgendwie zusammen.
Mhm. Das wird aber für kleinere und mittlere Staaten immer schwieriger, wahrscheinlich solche große Ereignisse zu veranstalten.
Das ist sicher, weil man bei der Euro 08 sieht, Österreich mit der Schweiz zusammen. Ja. Ich glaube, dass das dann wahrscheinlich nur mehr in Länderverbünden oder Regionsverbünden funktionieren wird. Ein kleines Land wie Österreich für Olympische Spiele, das halte ich eher für ausgeschlossen.
Also auch die Winterspiele im Innsbruck 76, nein, das wird schwer zum Wiederholen sein.
Ja, weil wenn man sich anschaut, was dort geboten war, also organisiert wurde, sicher wunderbar, aber da waren ein paar Kameras aufgestellt, jetzt übertreibe ich ein bisschen oder untertreibe ich ein bisschen und was jetzt sich da abspielt im Sinne, jeder Schritt wird beobachtet, es gibt Kameraeinstellungen am Ende, durch die Digitalisierung ist das noch viel einfacher geworden. Also das sind Dinge, die da tun wir uns dann schon sehr schwer.
Das heißt, die Bilder müssen immer spektakulärer werden.
Ja, die Bilder werden immer spektakulärer. Das wird auch durch Technik immer spektakulärer und es wird auch durch Technik immer günstiger. Ich sage ein Beispiel. In Hahnenkamm, Kitzbühel haben wir dann beim Übertragen der Abfahrt eine Seilbahnkamera im Einsatz gehabt, die eine gewisse Summe Geld gekostet hat. Und wenn ich jetzt mir anschaue, die letzten Male war es einer der besten Drohnenpiloten Europas mit zwei Drohnen, der geflogen ist und der kostet wesentlich weniger und die Bilder sind wesentlich besser. Das heißt, durch diese technischen Innovationen kannst du natürlich noch viel näher an den Sport herangehen, mit allen Vor- und Nachteilen, logischerweise.
Und es ist sogar das spektakuläre Bütgen, dass die Drohne durch den Regieraum durchgeflogen ist, ne?
Also da gibt's alles. Der Nachteil ist natürlich, alles an nahe dran. Und wir hatten, oder es wird wahrscheinlich immer noch so sein beim ORF, dass wenn etwas passiert, ich erinnere mich an den Sturz des Abfahrers Kruger in Kitzbühel, im Zielbereich, und da bist du dann nicht so nahe dran, dass du hingehst und sagst, was macht der Arzt jetzt? Ja? Setzt der denen einen luftigen Schnitt oder nicht? Und solche Sachen. Da muss man sich dann diskutieren über Medienethik. Wie nahe bist du dran und wie nahe nicht?
Aber das kann man auch akut natürlich entscheiden.
Das entscheidet man schon vorher, wo man sich festlegt, wie man mit solchen Dingen umgeht, und natürlich muss man akut dann auch entscheiden. Das macht im Endeffekt der Regisseur, der das macht, beziehungsweise der Redakteur oder die Redakteurin, die dort die Verantwortung hat.
Jetzt hat ja der Leistungssport hat ja immer auch eine Wirkung auf den Breitensport. Und wenn ein bestimmter Erfolg ist, wie Tennis, Handball, was immer, dann sieht man, dass das auch einen gewissen Effekt in der Breite haben kann. Jetzt ist die Frage, wann zum Beispiel Olympische Spiele oder Fußballweltmeisterschaften in klimatisierten arabischen Stadien und so weiter stattfinden, wo unglaublicher Kapitaleinsatz. Gibt es da nicht eine Entfernung zwischen Leistungssport und Breitensport?
Naja, Entfernung. Die Sache ist schon die. Also wir haben schon festgestellt, und das sagen da auch die Vereine und Verbände, dass wenn etwas passiert, wo Erfolge da sind, also wenn beim Handball die kommen, so wie es jetzt passiert ist, relativ weit und eine Euphorie auslösen. Wenn bestes Beispiel ist die Fußballnationalmannschaft der Damen, die bei der Europameisterschaft in den Niederlanden und wie die kommen sind ins Halbfinale. Das hat einen unglaublichen Boom ausgelöst, wo Mädchen sich dann zu Sportvereinen begeben haben. Ja. Das ist schon eine Sache, was transportierst du? Wie transportierst du das? Und natürlich tust du leichter, wenn Erfolge da sind. Weil dass die in dem Fall gehabt haben, über 1 Million Zuschauer, im ORF, in ORF 1, mit ihrem Einzug ins Halbfinale, das war unfassbar. Mit dem hat kaum jemand gerechnet, logischerweise. Und wir wissen sehr wohl, dass diese Vorbildwirkung absolut funktioniert.
Sport hat ja überhaupt für die Menschen oder auch für die Jugend eine extrem wichtige Bedeutung, ne?
Ja.
Also nicht nur aktiv, sondern auch...
Naja, Sport hat auf der einen Seite die Bedeutung, und das ist ein schöner Querschnitt vom Ganzen, von der Gesellschaft. Also Sport bildet ja auch die Gesellschaft ab. Und Sport in den Medien, wenn man sagt, ich bin jemand, der das nur unter Anführungszeichen konsumiert, dann haben wir schon festgestellt, dass da durch alle Altersschichten, durch alle Bildungsschichten, dieses Thema funktioniert. Das funktioniert beim Fußball, das funktioniert beim Skifahren, das funktioniert bei allem und es funktioniert auch dort, wo Erfolge da sind. Und es funktioniert auch im Kleinen, unter Anführungszeichen. Ich kann mich erinnern, Fastball als Beispiel, ja. Ihr Finale Europameisterschaft vor zig Jahren gegen Deutschland und jetzt dann auch wieder gegen Deutschland. Da schauen auch schon auf Sport Plus auf diesem Spartenkanal 50, 60, 70.000 Leute zu. Das ist schon eine Öffentlichkeit, die man hat, in diesen Sportarten nicht hatte. Ja, es gibt diese Zugkraft für den Breitensport, weil man Vorbilder braucht. Braucht ja nur den letzten Marathon in Wien anschauen, dass da Massen mobilisiert werden. Und das hat aber natürlich, so wie viele positive Aspekte, auch negative Aspekte.
Du hast ja viele dieser großen Sportereignisse begleitet, bist in der ganzen Welt herumgekommen. Was waren denn da für dich sozusagen so die prägendsten Erlebnisse oder was nimmt man nach so einer langen Berufskarriere da mit?
Naja, die Sache ist die, wenn du, so wie ich, sehr sportaffin und sportinteressiert bist, dann hast du natürlich das unglaubliche Privileg, dass du Menschen kennenlernst, die nicht nur direkt aus dem Sport kommen, aber auch Persönlichkeiten, die mit dem Sport halt zu tun haben. Ich habe das Glück gehabt, dass ich beim jetzigen Papst eine Privataudienz gehabt habe. Ich habe...
Das soll aber ein großer Fußballfan sein.
Ja, ist richtig. Ja. Und von Staatsoberhäuptern, Politikern bis hin zu Sportlerinnen und Sportlern, wo du sagst, Das kannst du nicht kaufen. Ja, also es sind Erlebnisse und Einträge, die kannst du nicht kaufen. Ja. Das ist das eine, das ist das Positive an dem Ganzen. Und das nimmt man natürlich mit all den Dingen, die sind, wie dass man in Länder kommt, wo man nicht war. Auf der anderen Seite ist ja das nicht so, dass man dort hinfährt und lustig, weiß ich nicht, in Kitzbühel Skifahren geht oder spazieren geht irgendwo, sondern du hast halt dann immer doch den Stress, dass alles in einer Echtzeit funktionieren muss. Ja. Und ich erinnere mich schon an Beispiele, wo du dann, ich meine, das kriegt man gut bezahlt und das ist ja überhaupt kein Thema, aber wo du dann schon in relativ kurzer Zeit entscheiden musst, ob man jetzt Bilder vom Doping in der Form herzeigt oder nicht oder was man, wie man da entscheidet. Es ist aber nicht eine Herzchirurgie und es geht auch nicht um Menschenleben. Also insofern muss man es wieder relativieren.
Ja. Naja, du bist ja auch, was vielleicht die wenigsten wissen, du bist ja auch sowas wie ein Sportphilosoph. Du hast dich mit dem Albert Camus zum Beispiel beschäftigt, der ja auch Tormann war. Ja. Und der hat ja ganz wesentliche Aussagen, glaube ich.
Ja, also das Spannende ist, ich meine, ich habe ja Germanistik und Geschichte studiert und habe dann aber, wie gesagt, das so als Basiswissen genommen und bin dann halt anders abgehoben. Aber natürlich kommst du dann bei Dingen, wenn du das liest oder wenn du dich mit Menschen beschäftigst, drauf, dass es abseits dieser Sachen auch spannende Phänomene gibt. Der Camus hat Fußball gespielt, war Tormann und hat dann zwei sehr interessante Sachen gesagt. Und eines dieser Sachen habe ich mir mitgenommen, nämlich die Sache als Torhüter, der Ball ist nie so auf mich zugekommen, wie ich es erwartet hätte. Ja. Das ist die eine Geschichte. Ja. Und die andere Geschichte ist, dass der gesagt hat, alles, was ich fürs Leben gelernt habe, habe ich vom Fußball gelernt. Und da gibt es natürlich sehr interessante Dinge, wo man sagt, spannend, dass das beim Sport so ist. Und ich habe in meiner Berufszeit sehr viele Sportlerinnen und Sportler, aber auch Funktionärinnen und Funktionäre kennengelernt, die auch so philosophisch unterwegs waren, weil man gedacht hab, super, was der da oder die da weitergibt. Ja, wenn es Trainerpersönlichkeiten waren oder auch Präsidenten. Ja, gibt schon spannende Phänomene und da waren also diese menschlichen Begegnungen, waren an für sich das, wo ich gesagt habe, das war überhaupt das Beste.
Sport hat ja auch etwas sehr Verbindendes unter den Menschen. Also du hast das ja vorhin schon gesagt, ist für die Gesellschaft enorm wichtig, auch für die Jugend, in Vereinen, im Team, in die Disziplin, die man auch sozusagen als Teamplayer und so weiter lernt. Das sind ja ganz wichtige Parameter. Wie steht es denn sozusagen um diese Schnittstelle Leistungsbreitensport im Moment?
Naja,
das ist denn, da ist eine viel Leute hoffentlich, die aus dem politischen Spektrum, die da heute zuschauen, wo muss man denn in Zukunft ansetzen, um die Dinge noch verbessern zu können?
Naja, die Sache ist schon sehr, sehr komplex und sehr vielschichtig, weil auf der einen Seite muss man sich anschauen, wenn man jetzt sich die Gesellschaft und die Struktur der Gesellschaft anschaut, wie immer weniger. Also wie das immer auseinanderdriftet in diese beiden Pole, auf der einen Seite Sport als Optimierungswahn, als Version, ich muss ins Fitnesscenter gehen, ich muss einen optimierten Körper haben, weil der wird mir auf TikTok und in Social Media so präsentiert. Mhm. Diese Optimierung fängt dann auch mit, ich nehme auch noch Substanzen ein. Diese Optimierung geht, ich mache mein Foto Photoshoppen, dass die anderen sich anschauen, wie der da weiterkommt und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite sind die, die sagen, naja, ich will mit Sport übrigens zu tun haben, ich möchte einfach nur konsumieren, weil das ist halt das Einfachste.
Ja.
Und dann hast du diese Version der Fettleibigkeit, du hast die Version, die Leute bewegen sich nicht, du hast die Version, dass es mittlerweile schon Krankheiten gibt durch viele Handyaktivitäten und so weiter und so fort. Das heißt, das muss man sich schon sehr genau anschauen, in welche Richtung der Sport jetzt auch, was Leistungssport und das Ausstrahlen auf den Breitensport und überhaupt auf die Gesellschaft bringt. Und eins ist schon richtig. Wenn jemand nie gelernt hat, wie er sich mit Niederlagen auseinandersetzt, mit Siegen auseinandersetzt, mit Frustrationen auseinandersetzt, mit der Version auseinandersetzt, dass er mit jemandem, wo er quasi Gegner ist, aber trotzdem respektvoll auf Augenhöhe mit einem umgeht. Dass man sagt, ich kann auch in der Schule einfordern, Leistung. Ja? Leistung muss man im Leben immer überall erbringen. Und da ist der Sport eine wunderbare Spielwiese, ist vielleicht zu harmlos, aber eine wunderbare Gelegenheit, die mit Leistung und mit Regeln vor allem. Das Leben und das Zusammenleben besteht ja aus Regeln. Und wenn man in den Sport sich begibt, dann weiß man, diese Regeln gibt's. Und wenn ich mir an diese Regeln halte, dann passt es. Und wenn ich diese Regeln nicht einhalte, dann habe ich Konsequenzen zu tragen. Und das ist ja auch ein Zusammenleben der Gesellschaft. Ja? Also in der Gesellschaft, das funktioniert ja auch nur in einem Staat, in einem Land, in einem Kontinent dahingehend, dass man weiß, es gibt Parameter und Regeln, an die man sich halten kann und muss.
Ich habe als Lehrer, der ja viele Jahre war, nur die besten Erfahrungen mit Schülern gehabt, die in Sportvereinen tätig waren oder nebenbei in Sportvereinen Fußball, meistens natürlich Fußball gespielt, aber auch andere Sportarten, die haben eine andere Einstellung zum Leben, zur Leistung, zum Beruf und so weiter.
Ich würde aber noch was bringen. Meine Frau war ja Volksschullehrerin in der Brandaugasse im 22. Bezirk und die haben ein Projekt, also die haben sehr viele Kooperationen mit zum Beispiel Enzo, Eishockey, mit den Capitals. Aber die haben auch ein Projekt, schon seit längerem, das begleitet wird, was auch der Bezirk der Donaustadt finanziert. Das ist Boxen in der Volksschule und das macht der Nader.
Ja.
Mit seiner Bounce-Firma, also mit seinem Studio. Und da denkt man sich, boom, in der Volksschule fangen die da schon zum Hinhauen an und Aggressivitäten und so weiter und so fort. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Nämlich, wie gehe ich achtsam mit anderen um? Wie positioniere ich mich selber und meinen Körper? Wie tue ich, wie lerne ich Abfolge von Dingen? Wie halte ich Regeln ein? Und das funktioniert dort wunderbar. Und die Schulkinder sind dort extrem motiviert und dabei. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wesentlich, dass man bei dieser Geschichte für die Gesellschaft und die Gesundheit in den Schulen schon ansetzt. Wahrscheinlich schon im Kindergarten, ja, aber da wirst du nicht boxen, aber da wirst du halt andere Bewegungen machen. Und diese Geschichte, Bewegung, darf nur stattfinden, wenn ich sage, ich gehe in irgendwo hin und trainieren und dann fahre ich mit dem Lift wohin, damit ich irgendwo umeinander hupf und dann führen mir meine Eltern vor die Haustür und dann mache ich das. Also alles das, was ich vermeide, damit es mir eh gut geht und ich gemütlich da halt mein Leben lebe, das wird, glaube ich, für den Staat auch und für die Gesellschaft auch in der Zukunft schon ein Problem werden.
Ja, die Donnerstadt hat eine gewisse Boxaffinität. Da gibt's ja.
Nicht nur, da wo.
Ja, aber da gibt's ja den langjährigen Präsidenten des Boxverbandes. Und jetzt haben wir, glaube ich, sogar seit kurzem auch eine Europameisterin im Boxen. Ne?
Jo.
Jo. Du warst ja viele Jahre sozusagen als Journalist in dieser Vermittlerposition.
Ja.
Du warst sicher federführend dabei, als der Sportplus-Kanal gegründet wurde, wo du ja gerade gesagt hast, dass hier kleinere Sportarten ein relativ starkes Publikum bekommen. Was ist denn im Moment sozusagen die größte Herausforderung, zum Beispiel für einen öffentlich-rechtlichen Sender, wenn es um die Vermittlung von Sport geht? Man hatte den Eindruck, dass sozusagen da ein großer Markt an Privatsendern, die sie ständig konkurrieren, wo wahrscheinlich auch viel Geld im Spiel ist, ergeben hat. Wie schaut es für den Öffentlich-Rechtlichen aus?
Naja, da muss man schon wissen, dass Sport eine Ware ist, die extrem hoch gehandelt wird, aber auch nur in einem schmalen Segment. Aber es wird natürlich dieser Wildwuchs, den es früher gegeben hat, dass eine Auslosung war, wer bei irgendeinem Wettbewerb im Fußball gegeneinander spielt, auf Vereinsebene, und sich Agenturen und Einzelhändler da überboten haben und hin und her verhandelt haben, das ist fast weg. Aber was natürlich ein Problem ist für jedes Medium ist, die Lizenzen zu zahlen, die immer sich weiter in die Höhe lizitieren, was logisch ist, weil Sport ein Genre ist, von jung bis alt, das konsumiert fast jeder. Und da ist die Version die, erstens, wie finanziert man das in Zukunft noch? Jetzt, wenn du privates Geld hast, kannst du ja eh machen, wie du glaubst. Da bist du ja dann davon abhängig, wer das als Mäzenatentum betreibt oder nicht. Und wie dann halt Kalkulationen sind oder nicht. Und welche strategischen Punkte da dahinter sind. Also wenn ich auf Wachstum setze, dann brauche ich Fußball, die Formel 1 und noch ein bisschen einen anderen Sport.
Skifahren in Österreich, oder?
Skifahren in Österreich, aber dann ist halt in Europa schon ziemlich am Ende, aber du brauchst, wie gesagt, Fußball, du brauchst die Formel 1, du brauchst wahrscheinlich Tennis, wenn du einen Local Hero hast und zwei, drei andere Sportarten, und dann war es schon. Der Vorteil an dem Ganzen ist, es generiert Aufmerksamkeit. Ich sage jetzt ein Beispiel, das sind die Zahlen, die sind zwei, drei Jahre alt. Der ORF hat in ORF 1 17% Sport, 17% der Sendefläche bespielt, hat aber über 40% der Nutzung generiert. Und wenn man sich jetzt andere Sender anschaut, wie da die Quoten in die Höhe gehen und damit auch der Wert des Senders steigt und so weiter, das ist alles keine Frage. Das wird aber alles ein gesellschaftliches Problem. Das gesellschaftliche Problem ist, dass die Finanzierung von öffentlich-rechtlichen Fernsehen Diskussion ist. Mhm. Wenn man schaut, in welchen Ländern das wie funktioniert und auch in Österreich zum Thema, schaffen wir die Haushaltsabgabe ab oder machen wir was anderes? Und was ist der Kernauftrag des ORF? Aber wenn man sich jetzt anschaut, aktuell, wie viele Sportarten auf Plattformen und Privatsendern und so weiter in Österreich gezeigt werden, dann ist es eine Handvoll. Hingegen Sport Plus oder das öffentliche Angebot ist natürlich wesentlich breiter. Das sind über 70 Sportarten. Ja, man kann nicht alle gleich live übertragen. Ja, man kann nicht alle flächendeckend machen, aber es ist zumindest eine Sichtbarkeit da.
Na, erklären Sie es einmal für den Laien, nur ohne, dass wir Firmen oder sowas nennen. Wenn jetzt zum Beispiel so ein großes Sportereignis ist wie die Fußball-Europameisterschaft, dann nehme ich an, dass die UEFA mit jemandem einen Generalvertrag abschließt.
Die UEFA hat über mehrere Zyklen oder auch die Olympischen Spiele, das Olympische Komitee, verschreibt das Paket Rechte aus, weltweit. Ja, also das gibt's dann entweder, dass es für Amerika oder für Europa oder so für Länder, für deutschsprachige Länder, Schweiz, Österreich, Deutschland, da wird dieses Recht ausgeschrieben und dann wird geboten. So, dann hat es eine Agentur, die wird damit beschäftigt, die paketiert dieses Recht ab, also das Recht, etwas live zu machen, etwas zeitversetzt zu machen, etwas in Clips zu machen, was auch immer. Und dann wird geboten. Und in Österreich als Beispiel gibt es dann ein oder zwei oder drei oder fünf Senderplattformen, sonstiges, die bieten halt. Und je nachdem, der das beste Gebot, und das beste Gebot ist nicht das, wo du sagst, das stimmt, die Berichterstattung, sondern das beste Gebot ist immer das, was am meisten Geld bringt.
Ja.
Und damit wird quasi das gemacht und das ist für jeden irgendwann einmal enden wollend, nämlich die Finanzierung.
Kannst du zu einem Wettbewerb der Olympischen Spiele mit der eigenen Kamera hingehen? Oder musst du die Bilder kaufen?
Nein, du kannst schon mit einer eigenen Kamera wohin gehen. Aber du musst zuerst das Recht haben, dass du darüber überhaupt berichten darfst, nämlich im Bild und Ton, um jetzt bei Bewegtbild zu bleiben. Das heißt, es gibt das Recht, das in Hausnummer in einem Fernsehbereich live, zeitversetzt, wie immer zu machen, oder Streaming, was auch immer. Du musst das Recht kaufen.
Ja.
Und wenn du hergehst und sagst, ich mache es jetzt an einem einfachen Beispiel fest, weil wir beim Boxen waren, wenn du sagst, ich möchte aus der Boxhalle bei Olympischen Spielen berichten, muss ich das Recht haben, das auch tun zu dürfen, muss mir auch dort gegen Geld eine Kommentatorposition kaufen und muss man dann anschauen, ob ich eine Akkreditierung kriege, dass ich mit einer Kamera dorthin gehe und dann muss ich aber vorher sagen, was mache ich dort.
Ja.
Wenn ich Interviews mache, wird es leichter gehen, als wenn ich eine Kamera reinhänge und sage, ich filme das aber selbst. Dann werden sie das sagen, aber dort nicht.
Ja.
Also das ist sehr, sehr komplex.
Okay. Und das ist ein wirklich spannendes Feld. Ja, lieber Hans-Peter, wo geht der Journalismus, wo geht der Sportjournalismus hin? Was werden wir gefasst sein müssen die nächsten Jahre?
Ja, du hast gerade beim Sportjournalismus hast du zunehmend die Tendenz, dass du, so wie ich jetzt eingangs schon gesagt habe, dass es diese Zugangsbeschränkung der Akkreditierung gibt. In Wahrheit hat jeder, der was veranstaltet, durch übers Hausrecht die Möglichkeit zu sagen, dich lasse ich hinein und dich nicht. Vereinfacht gesagt. Jetzt wird verkauft das Recht, der Journalist oder die Firma, die dieses, damit wir es neutral halten, die dieses Recht erworben hat, hat auch das Recht, eine gewisse Anzahl an Personen dorthin zu schicken und dort zu berichten. Da beginnt es aber schon. Bei den Olympischen Spielen wird dann gesagt, okay, Land XY, Sender XY hat 30 Personen. Das sind aber die Technikerinnen, die Journalistinnen, alle schon als Summe inkludiert. Und du wirst halt durch diese Zugangsbeschränkung auch eine Beschränkung in der Berichterstattung haben. Weil du sitzt dann irgendwo, stehst als 25. beim Interview, der sagt dann immer dasselbe. Für Printjournalisten ist das Problem, die stehen ja dann irgendwo und haben nicht diesen Zugang, weil die noch nicht unter Anführungszeichen Lizenz zahlen.
Ja.
Und zu Recht sagt man dann, ich zahle Millionen ein, ich will aber dann als erster, zweiter, dritter, vierter dran kommen.
Ja.
Das heißt, es wird dann schwieriger werden, überhaupt schon Sportlerinnen und Sportler zu begleiten. In das olympische Dorf kommst du schon fast gar nicht mehr rein. Da ist dann die Krücke, die filmen mit der Handykamera und stellen da das zur Verfügung
oder nicht.
Das ist die Frage, wie kooperiert wird. Und die Sache geht auch, um es beim Fußballspiel einfach zu sagen, du musst dann immer vorher bekannt geben, wen du als Interviewpartner bist. Und die UEFA bringt er den dann her und du hast dann genau die Zeit, dass du mit denen redest und der redet mit dir dann gescheit oder halt nicht gescheit, was auch immer. Das ist zäh. Du kommst da schon schwer in die Quartiere hinein, wenn du nicht gute Kontakte und Verträge und eine gute Arbeitsstimmung hast mit den Verbänden. Das ist einmal die eine Sache. Und die zweite Sache ist schon die, dass es dann immer wieder in die Tendenz geht, jetzt übertreibe ich es und spitze es zu, ich brauche eigentlich keine Journalistinnen und Journalisten, ich mache mir das selber. Es gibt in England Vereine, zweite Liga und so weiter, ich glaube in der Premier League fängt es auch schon an, wo die sagen, du brauchst keine Interviews machen, ich interviewe mir meine Leute selber und gebe dir dann das Material. Ja, zufolge, es werden alle branded human, wird alles herzeigt, was es an Werbung gibt, es verdeckt kein Mikrofon irgendwo eine Geschichte, das war immer so eine schwere Diskussion bei Live-Sendungen, nicht einmal einen Anruf gekriegt, wo einer sich aufgeregt hat, naja, du verdeckst uns das Plakat das Logo. Oder Logo, wurscht. Also das heißt, die Tendenz, dass sich Sportvereine und Verbände ihre Pressearbeit so selber machen, dass es keinen Journalismus mehr gibt, weil ich stelle das auf meine Plattform, ich habe sowieso einen Auftritt, ich habe sowieso ein TV, Übrigens spürte das ja in der Politik auch, diese Medienblasen, die halt dann, die haben Parteien aufrichten und sagen, schau dir das bei mir, da hast du die ganze Wahrheit und woanders wird gelogen oder weiß ich nicht, was aufgeführt. Die Tendenz gibt's natürlich.
Ja. Jetzt hast du ganz zum Schluss vielleicht noch eine kurze Frage, weil du Olympische Dörfer und so ein Olympisches Dorf angesprochen hast. Da ist ja auch immer die Wirtschaft präsent. Ja. Österreichhaus und so weiter. Welche Wechselwirkung oder welche Bedeutung hat diese Brücke Sportwirtschaft?
Ja, die ist ganz entscheidend. Auf der einen Seite aus meiner Sicht ist das klar, dass da also wird gesponsert, kriegt's gegen, gibt's Werte, werden Marken gepusht und so weiter. Aber was sehr interessant ist, und ich habe mich da einmal bemüht, das so zu machen, ich glaube, dass die Wirtschaft massiv auch von Sportlerinnen und Sportlern profitiert, wenn die dann in den Arbeitsprozess kommen. Es gibt ja so Initiativen wie Kader, die Karriere nach der Karriere. Es gibt auch andere Initiativen. Aber ich glaube schon, dass Firmen davon profitieren, dass Menschen, Sportlerinnen und Sportler in einem Wettbewerb waren, hohe Resilienz haben, wissen, wie es unter Druck funktionieren kann, schnell sein und natürlich auch auf Ziele fokussiert hinarbeiten können und das vielleicht andere Blickwinkel in Firmen einbringt, die man vielleicht in der Struktur, in der man gewachsen ist, gar nicht mehr so sieht. Und ich glaube, dass das sehr wesentlich ist.
Wir wissen ja zum Beispiel, dass die Absolventen auf der Universität für Sportmanagement, dass die ja oft gar nicht im Sport landen, sondern in der Wirtschaft sehr begehrt sind.
Die landen oft aber nicht im Sport, weil sie keine Chance haben, dass sie dorthin kommen, phasenweise. Da kann man dann über andere Sachen
diskutieren.
Ja, stimmt. Und ich glaube, dass das ist alles richtig. Aber trotzdem glaube ich, dass wenn du eine Sportlerin, einen Sportler hast, die 10 Jahre auf einem Top-Niveau eine Leistung in einem Sport hat, egal in welcher, gebracht hat, dass das schon Skills sind, die man anderen weitervermitteln kann im Zuge eines Arbeitsprozesses.
Ja.
Ganz wesentlich.
Darf ich ganz am Schluss noch die Frage stellen, wir haben ja ein hoffentlich politisches Publikum oder sicher sogar ein politisches Publikum, jetzt nicht parteipolitisch gesehen, aber was wären so in den nächsten Jahren die größten sportpolitischen Aufgaben oder Herausforderungen sein, denen man sich zum Beispiel auch in Österreich stellen müsste?
Naja, ich glaube schon sehr wohl, dass da irgendwie was nicht stimmen kann im Lande. Unser Schwiegersohn ist American Footballer gewesen, war Vize-Europameister, hat bei den Vikings gespielt und hat sich sehr viele Sachen selber finanzieren müssen. Mhm. Ich kenne das von anderen Sportarten auch, wo dann die Reisekosten irgendwie mitgetragen werden müssen, wo man sich Urlaub nehmen muss und so weiter und so fort.
Handball, West-Wien.
Hockey, was auch immer. Das heißt, es wird sehr wohl, und das gibt schon ja die Tendenz, das zu machen, aber der Sport hat nach wie vor meiner Meinung nach zu wenig Geld, das dort ankommt, nämlich in den Vereinen, wo es auch hingehört. Das, glaube ich, ist absolut zu wenig. Und vor allem ist eines, wenn man sich anschaut, wie viel Geld im Gesundheitswesen ausgegeben wird, für das, jetzt sage ich es auch wieder zugespitzt, für das Reparieren von Schäden, die man vielleicht mit einem Bruchteil desselben Geldes in der Prävention einsetzen könnte, nämlich dadurch, dass Menschen in Vereinen und Verbänden sich viel mehr bewegen, auch in der Schule sich viel mehr bewegen und es auch viel mehr Möglichkeiten gibt, dann glaube ich, dass da für die Gesellschaft schon mehr gemacht werden kann. Abgesehen davon, dass man halt natürlich auch die Infrastrukturen machen muss. Und wenn ich mir anschaue, wie viel dann diskutiert wird, ob es dann in der Venedig auch die Halle so gibt oder dort die Halle da gibt und jeder dann dafür und dagegen und weiß ich nicht, was ist, dann tust du halt in einer, jetzt um politisch zu sein, in einer Demokratie logischerweise schwerer, gewisse Dinge zu strukturiert umzusetzen. Aber ich glaube, dass es schon sich auszahlt, wenn man in der Gesellschaft dieses Geld investiert, und zwar in den Sport, und zwar auch in die Breite.
Ja.
Dass da was.
Auch über die Schulen.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Vielen herzlichen Dank. Was macht denn der Hans-Peter Drost, wenn er sich nicht professionell mit dem Sport beschäftigt?
Ich beschäftige mich zurzeit mit einem kleinen Wohnungsumbau, aber das ist auch schon fast erledigt. Dann kommt das erste Enkelkind, also da werden wir auch beschäftigen. Ja. Und sonst versuche ich lese ich viel. Ein bisschen Sport muss natürlich immer sein, das wird jetzt mehr werden. und versuche, an mir selbst zu arbeiten.
Sehr gut, ja, das ist immer gut.
Dass es auch etwas bringt, wenn man sich selber entwickelt, aber jetzt nicht in Optimierung, sondern im Sinne von Horizonterweiterung.
Und alles erkennen, was sonst im Umfeld schwirrt.
Was sich halt tut und man muss halt immer schön offen für alles sein, was es gibt.
Traust du einen Tipp für die Euro geben?
Ich tue nicht mehr tippen, ich habe das mehrfach schon gesagt, aber ich tippe auf eins, dass es sicher super Spiele geben wird. Und ich tippe noch das zweite, ich gehe davon aus, dass die Österreicher schon weit kommen werden.
Super, das verbindet uns. Lieber Hans-Peter, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch, tolles Gespräch, spannendes Gespräch, alles, alles Gute.
Dankeschön. Danke.